Ihr Lieben, die meisten von euch sind im Urlaub hier und ich habe Leute kennengelernt, die sagen, wenn ich im Urlaub bin, dann muss so gut wie alles anders sein als in meinem sonstigen Alltag. Das bedeutet, nicht um 7 aufstehen, sondern erst um 9, wenn man will. Aber es bedeutet auch, mich interessiert nicht, was in der Welt passiert. Kein Fernsehen, kein Internet. Wenn ich in Deutschland bei meinen Eltern bin, geht es mir ähnlich. Denn sie haben kein Fernsehen und kein Internet. Ich fühle mich manchmal ein bisschen verloren. Ich denke, Mann, du weißt überhaupt nicht, was los ist. Manche ticken aber auch ganz anders in diesen Tagen und sie bleiben die halbe Nacht auf. Na, alles klar. Ne? Schon wissen Sie Bescheid. Olympia heißt das große Stichwort. Olympia. Und tatsächlich, weil es in Rio stattfindet, muss man wirklich die halbe Nacht aufbleiben, wenn man live dabei sein will. Und da ist neulich etwas ganz Interessantes passiert. Die Erwartungen waren groß an diesem Tag. Für uns Nacht. Es ging um den Diskuswurf. Ich habe so ein Ding noch nie in der Hand gehabt und habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt und gemerkt, das ist überhaupt nicht einfach, das Ding weit zu werfen. Ich dachte, das ist wahrscheinlich so was Ähnliches wie eine Frisbee-Scheibe. Ja, von wem? Alle Welt blickte auf den Favoriten, auf Robert Harting. Beim letzten Mal war das ein Mann, der für eine Medaille gut war. Und Robert Harting, das ist der, der, wenn er gewonnen hat, sein T-Shirt zerreißt. Ich mache das jetzt nicht. Damit ging er weltweit in die Schlagzeilen. Das Bild habe ich noch vor Augen. Robert Harting holt Edelmetall und man sieht ihn, wie er gut gebaut, das T-Shirt in Fetzen zerreißt. Okay, neulich beim Fußball sind auch ein paar T-Shirts in Fetzen gegangen. Bei der EM, das hatte andere Gründe. Ne? Genau, wollen wir nicht vertiefen. Aber diesmal wirft er den Diskus und der erste Wurf, sie haben 3 Würfe, ist miserabel. Und er macht ihn ungültig. Und auch am Ende seiner 3 Würfe war klar, diesmal gibt es kein Edelmetall. Die Erwartungen, sie waren so groß an diesen Mann, er war ein sicherer Kandidat für eine Medaille. Stattdessen warf nach ihm ein anderer, der auch Harting heißt, sein jüngerer Bruder. Ich wusste überhaupt nicht, dass er einen jüngeren Bruder hat. Christoph Harting. Und Christoph Harting holt Gold. Gold für Deutschland. An ihn hatte man überhaupt keine Erwartungen. Christoph Harting, der stand immer im Schatten seines Bruders, seines großen Bruders. Die zwei können wohl auch nicht so gut miteinander. Und jetzt holt der große Bruder nicht mal die Qualifikation ins Finale und der Jüngere holt Gold. Ich hörte einen Kommentator, der war total von der Rolle, der konnte es überhaupt nicht fassen. Und diejenigen, die heute noch die Nachrichten gesehen haben, ja, war das offenbar nicht gewöhnt, so viel Ruhm und musste sich dann entschuldigen für die Show, die er dann im Anschluss geliefert hat. Unser Thema heißt heute Erwartungen. Gott erwartet Frucht. Man könnte sagen, wenn ich jetzt so Fußball oder Sport begeistert wäre, dann hätte ich nicht geschrieben Frucht, ich hätte geschrieben Gott erwartet Edelmetall. Ihr versteht, worauf es ankommt, nicht wahr? Wir alle leben mit Erwartungen. Wie würde es euch gehen, ihr lieben Urlauber? Ihr kämmt an die Costa Blanca und es regnet die erste Woche am Stück. Wir würden uns freuen. Wisst ihr, wann es hier zum letzten Mal richtig geregnet hat? Also Regen ist für mich alles, was länger geht als eine Viertelstunde und nass vom Himmel kommt. Ja, das war, glaube ich, März. Seitdem hatten wir keinen vernünftigen Regen mehr. Stellt euch vor, es würde eine Woche regnen. Ihr hättet alle so lange Gesichter. Die Kirche wäre wahrscheinlich noch voller. Ihr seid mit Erwartungen gekommen dass hier die Sonne scheint, dass die Strände sauber sind, dass das Wasser gut ist. Ich weiß, da sind ein paar enttäuscht im Moment, ne, die so ein bisschen im Süden an diesem See sind. Urlaub, hier ticken die Erwartungen besonders hoch. Und manchmal werden diese Erwartungen enttäuscht. Habt ihr gewusst, dass die Rate der Ehescheidungen nach der Urlaubszeit am höchsten ist? Hier gehen Beziehungen kaputt. Statt dass Menschen im Urlaub zueinander finden, merken sie, wir haben zu viel Zeit miteinander und wir passen, haben uns auseinander gelebt. Ich hoffe, dass niemand dabei ist, der diese Erfahrung macht. Ich motiviere die Gottesdienstbesucher immer wieder, diese Zeit des Urlaubs als besondere Chance zu sehen, Beziehungen neu zu vertiefen und neu zu pflegen. Gott erwartet Frucht. Auch das ist eine Beziehungsfrage. Erwartungen, wir haben Erwartungen an Olympia. Wie lange hat es gedauert, bis die erste Medaille kam? Und ich hörte schon in den ersten Talkshows, irgendwas muss sich ändern, das kann nicht sein. 4 Tage und immer noch keine Medaille. Eltern haben Erwartungen an ihre Kinder. Sie haben sie erzogen und sie erwarten, dass etwas zurückkommt. Und manchmal sagen mir Eltern, ich bin so enttäuscht von meinen Kindern. Wir haben so viel investiert in unsere Kinder und es kommt nichts zurück. Auch in der Gemeinde leben wir mit Erwartungen. Da treffen wir auf Menschen und wir haben den Eindruck, hey, der ist aber besonders gläubig oder besonders, ich weiß nicht, wie es ausdrückt, fromm, ein besonders guter Mensch. Und auf einmal wird man enttäuscht. Und die Erwartungen, die waren einfach höher. Das hätte ich nicht von ihm gedacht. Wie sieht Gott uns? Hat Gott Erwartungen an uns? Wir singen ein schönes Lied, haben wir heute nicht gesungen, weil wir es am letzten Sonntag gesungen haben. Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Oh, ich liebe dieses Lied. Es ist fantastisch. Gerade hier an der Costa Blanca, wo so unterschiedliche Menschen in eine Gemeinde kommen, dann dürfen wir zu ihm kommen, so wie wir sind. Wir haben nicht die gleiche Gemeindetradition, vielleicht auch in manchen Fragen nicht das gleiche Bibelverständnis. Wir dürfen zu ihm kommen, so wie wir sind. Wie passt das zusammen mit unserem Thema, mit unserem Text heute? Wir hören auf Gottes Wort zunächst aus dem Johannesevangelium einige Verse, die ihr gut kennt, und einen zweiten Text aus dem Buch Jesaja. Bitte, Benni.
Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, nimmt er weg und jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr seid schon Weinbauer, meines Wortes will, was ich euch gesagt habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Wie die Rebe aus sich heraus keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr es nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebe. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun.
Diese Worte, die kennt ihr alle gut aus dem Johannesevangelium. Ihr habt unser Herr Jesus gesprochen zu seinen Zuhörern und er hat ein Bild gebraucht, was jeder kannte. Genau wie an der Costa Blanca. Jetzt ist die Zeit, wo es die besten Weintrauben gibt. Habt ihr noch nicht gemerkt? Fahrt mal mit dem Auto ein bisschen ins Hinterland. Hier ist das sehr verbreitet, dass es Plantagen gibt, die nicht geerntet werden. Da könnt ihr den Kofferraum voll machen. Aber erst checken, ob der Bauer schon durch war. Das Bild vom Weingärtner zieht sich quer durch die Bibel. Wir müssen verstehen, wenn Jesus von einem Weinstock spricht, dann sprach er von etwas Köstlichem. Dann sprach er von Edelmetall. Nicht Silber, nicht Bronze, er sprach von Gold. Das geht so weit, und das ist der zweite Text, dass jemand ein Lied geschrieben hat, es ist ein Liebeslied. Es ist ein Liebeslied an seinem Weingarten. Hört mal hin. Benni liest uns langsam den zweiten Text aus dem Alten Testament.
Ich will ein Lied singen von meinem geliebten Freund, ein Lied vom Weinberg meines Liebsten. Mein Freund hatte ein Weinberg auf einer fruchtbaren Höhe. Er grub ihn um und entfernte die Steine und pflanzte ihn mit den edelsten Reben. Er baute mitten darin einen Turm und hieb eine Kälteanlage aus. Dann hoffte er, dass der Weinberg die süße Trauben brächte, doch er brachte nur saure Beeren. Nun spreche das Urteil Jerusalems Bürger und der Männer in Juda und streit zwischen mir und dem Weinberg. Was konnte ich noch für mein Weinberg tun, das ich nicht für ihn tat? Warum hoffte ich denn auf süße Trauben? Warum brachte er nur saure Beeren? Jetzt aber will ich euch kundtun, was ich mit meinem Weinberg mache. Ich entferne seine schützende Hecke, so wird er zu Weiden. Seine Mauer reißt nicht ein, dann wird er zertrampelt. Zu Ölland will ich ihn machen. Man soll seine Reben nicht schneiden und soll ihn nicht hacken. Dorn und Distel werden dort wuchern. Ich verbiete den Wolken, im Regen zu spenden. Ja, der Weinberg des Herrn, der Heere ist das Haus Israel und die Männer von Juda sind die Reben, die er zu seiner Freude gepflanzt hat. Ich hoffe auf Rechtsspruch, doch siehe da, Rechtsspruch und auf Gerechtigkeit, doch siehe da, der Rechtlose schreit.
Ich darf ein klein bisschen korrigieren, Benny. Doch siehe, Rechtbruch. Was Jesaja sagen will, er hoffte auf Recht und sie haben stattdessen das Recht gebrochen. Genau das Gegenteil. Und er hoffte auf Gerechtigkeit. Doch siehe, der Rechtlose schreit. Wir gucken ein paar schöne Bilder an nach diesem harten Text. Läuft euch das Wasser im Mund zusammen? Das sind leckere Trauben. Und das nächste ist noch besser. Ich mag lieber diese dunklen. Die haben so ein Aroma. Wir haben hier in Spanien einige ganz besondere Weingegenden. Der Rioja, den kennt jeder. Den gibt es sogar im Aldi in Deutschland. Und der ist genauso gut wie hier im Aldi. Der Rioja-Wein ist, weltweit eine Marke. Und man weiß, wenn man eine Flasche Wein irgendwo mitbringt, mit Rioja macht man selten was verkehrt. Neulich ging ich los und ich habe überhaupt keinen grünen Daumen und ich wusste, Wein zu schneiden ist schwierig. Ich musste hin, um einen Wein, eine Rebe etwas zurückzuschneiden. Das habe ich vorgefunden. Man sieht das nicht so gut. Aber diese Rebe hier rechts, die hat den ganzen Platz total überwuchert. Das ging sogar so weit, dass man eigentlich nicht mehr reingekommen wäre. Das Erstaunliche daran war, ich hatte mir so einen Korb mitgebracht, ich dachte, hey, wenn ich schon arbeiten soll, dann will ich auch ernten. Der Korb blieb leer. Es gab nichts zu ernten. Eine kleine Traube habe ich gefunden und die schmeckte nicht. Ansonsten nur Blätter. Die Bibel ist nicht verlegen, wenn sie über Gottes Handeln an den Menschen spricht. Da nimmt sie viele Bilder her und zwar quer durch Altes und Neues Testament. Hier spricht Jesus von einem Winzer und auch Jesaja spricht von einem Winzer. Er pflanzt seine Rebstöcke an, er düngt sie, er beschneidet sie und er will natürlich gute Trauben ernten. Wir können uns sein Gesicht gut vorstellen, wenn er die Trauben sieht, kostet und sein Gesicht verzieht, so wie wenn ich in Zitrone beiße. Und das bringt uns zum ersten Punkt. Wir merken, und das merken wir auch heute, lieber Gottesdienstbesucher, ich bin zutiefst überzeugt von diesem ersten Punkt. Gott handelt bis heute in dieser Welt. Wir leben in einer ganz interessanten Zeit. Einer Zeit, wo es viele Umbrüche gibt. Eine Zeit, wie sie Spanien schon viele Jahrzehnte zum Beispiel nicht erlebt hat. Wir haben keine Regierung. Kommissarisch führt Rajoy die Regierung. Aber Wir werden keine neuen Gesetze kriegen. Es geht weiter, es plätschert dahin und wir wissen nicht genau, wie es enden wird. Wir gucken in die Vereinigten Staaten und manche raufen sich die Haare und sagen, das kann doch nicht wahr sein, dass so ein Riesenland zulässt, dass jemand das Präsidentenamt kauft. Wir gucken in unsere Heimat nach Deutschland und wir sagen, was passiert hier? Ich sehe neulich eine Dokumentation von Leuten, die nach Ungarn an den Plattensee ausgewandert sind. Und das einzige Argument, was sie angegeben haben, sie sagen, wir fühlen uns nicht mehr sicher in unserer Heimat. Und da kamen sehr rechte Sprüche. Ich fühle mich fast schon wie ein Ausländer, sowohl hier in Spanien als auch in Deutschland. Aber ich frage mich, was ist los in meiner Heimat? Wir merken, Gott handelt in unserer Welt. Auf der anderen Seite bekomme ich Nachrichten aus Bonn, aus einer Gemeinde in Godesberg. Sie sagen, wir haben ein Tauffest gehalten und wir haben mehr als 20 Ausländer getauft. Syrer, Afghanen, Menschen, die ganz klar ihren Glauben bezeugt haben. Bei mir leuchten Warnlämpchen auf. Ich bin sehr kritisch und sehr skeptisch. Sie sagen, warum? Warum soll Gott nicht Menschen in ein Land schicken, wo Freiheit ist, damit sie zum Glauben kommen? Gott handelt in unserer Welt. Jesus verwendet dieses Bild vom Weinberg häufig. Vor kurzem habe ich darüber gepredigt. Die Sache mit dem einen Dinar. Manche erinnern sich noch an A, B und C, nicht wahr? Wo Jesus sagt, da geht einer und sucht Arbeiter und findet frühmorgens welche und findet später welche und findet ganz am Abend wieder welche. Ein zweites Mal spricht Jesus davon, im gleichen Bild, er spricht von den bösen Weingärtner. Manche denken, hier geht es um das Volk Israel. Oh nein, wir Christen gehören genauso zu seinem Volk. Gottes Wort sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Wir sagen zu diesem Vers, es ist das Zentrum, die Mitte der Bibel. Gottes Wort, der Glaube der Christenheit, hat weniger mit Verboten und Geboten zu tun, als mit dem Gebot der Liebe. Das müssen wir neu in diese Welt hineinbringen. Jesus sagt, die Welt, die Menschen um euch herum, sie werden euch nicht daran erkennen, dass ihr meine Jünger seid, weil ihr euch irgendwie besonders kleidet. Sie werden euch nicht daran erkennen, dass ihr eine besondere Marke Auto fahrt oder gar kein Auto fahrt oder was immer. Sie werden euch an einem erkennen, wie ihr miteinander umgeht. Nämlich wie liebevoll ihr miteinander umgeht. Das ist eine ganz hohe Messlatte, finde ich. Das ist direkt olympisch. Wie gehen wir miteinander um? Ja, wenn ich so Paare anschaue, da hinten halten welche Händchen sogar im Gottesdienst. Na prima, die sind noch frisch verliebt. Hoffentlich bleibt das noch lange so. Manchmal beobachte ich aber auch, dass der Mann hier sitzt und die Frau da, obwohl wir keinen Männer- und Frauenblock haben. Was soll ich sagen? Setzt ihr zwei euch mal wieder zusammen? Nein, so ist das nicht gemeint. Diese Liebe ist nicht die Liebe, die zwischen Mann und Frau gilt. Es geht um das Miteinander zwischen Brüdern und Schwestern. Wie wir kommunizieren, mit welchen Worten und mit welchen Gefühlen, die dahinter stehen. Liebe lebt von Vergebung. Gott macht es uns vor, wenn er uns die Schuld vergibt. Und er möchte, dass wir diese Vergebung weitergeben. Wenn wir im Vater unser beten, vergib uns unsere Schuld, wie wir auch vergeben unseren Schuldigern, dann kommen mir manchmal diese Worte ganz schwer über die Lippen. Und ich bete im Geheimen nochmal ein Gebet hinterher und sage, Herr, bitte vergib mir mehr, als ich vergeben kann. Weil im Moment fällt mir das ganz schön schwer in Bezug auf. Wer hat uns in der letzten Zeit in besonderer Weise geärgert? Dann lasst euch von Gottes Geist heute zeigen, ihm zu vergeben. Und wir werden merken, wenn wir vergeben, geht es uns besser und wir leben leichter. Liebe lebt davon, das Schwache zu stärken und zu unterstützen. Diese Liebe, die wir manchmal brauchen, die können wir nicht aus uns selbst finden. Wir brauchen Gottesdienste wie diese. Wir brauchen Momente der Stille, wo wir unsere leeren Hände heben und sagen, Herr, ich empfinde keine Liebe. Gib du sie mir. Und dann kann es geschehen, dass in unserem Herzen sich etwas ändert. Und wir auf einmal merken, dass es leichter wird im Umgang mit dem, dem wir eigentlich überhaupt nicht ausstehen können. Liebe, sie will erwidert werden. Ganz schlimm, wenn jemand liebt und nicht wieder geliebt wird. Die Eltern erwarten, sie haben ihr Kind so geliebt und sie wollen wieder geliebt werden. Und stattdessen hören sie, ey, das sind meine Alten. Klingt für manche hart, für manche auch nur Spaß. Gott möchte genauso, dass wir seine Liebe erwidern. Was erwartet Gott von uns? Diese schöne Traube illustriert, was der Winzer von seinem Weingarten erwartet. Was erwartet Gott von uns? Gott erwartet Frucht. Immer wieder höre ich, wenn es Gott gibt, warum gibt es dann so viel Leid? Gerade heute wird diese Frage gestellt werden. Manche haben von diesem Attentat oder was immer es da war in der Schweiz gehört. Mindestens ein Toter. Die Angehörigen werden sagen, wenn es Gott gibt, warum lässt er zu, dass so ein Verrückter meinen Angehörigen absticht wie ein Tier? Warum gibt es so viel Leid? Aber das wäre genauso, wenn die kleinen, sauren Trauben dem Winzer die Schuld an ihrem Zustand geben würden. Doch der Winzer, so hat Benny vorgelesen, er hat da alles getan, damit die Trauben gedeihen können. So ist es auch in dieser Welt. Niemand müsste verhungern. Es werden genug Nahrungsmittel produziert, die alle Menschen auf dieser Welt ernähren könnten. Das Problem liegt bei uns. Und an der ungerechten Verteilung. Es gibt genug Gesetze, die das Eigentum und das Leben der Mitmenschen schützen. Das Problem liegt darin, dass Gesetze übertreten werden. Gott hat sich in seinem Wort, in der Bibel und in Jesus Christus den Menschen offenbart. Jeder kann in Deutschland und auch hier in Spanien eine Bibel kaufen. Das Problem ist nicht, dass man sie nicht kaufen kann, sondern dass sie nicht gelesen wird. So wie das Problem des Weinbergs und der Trauben nicht allein beim Winzer gelegen hat, liegt das Problem der Welt und der Menschen nicht bei Gott, sondern vor allem bei uns Menschen. Im Johannesevangelium greift Jesus das Bild des Weinbergs in ganz anderer Weise auf. Er sagt, wenn wir bei ihm bleiben, das heißt in seiner Nähe, und das ist für jeden ein bisschen anders, wie es für ihn ist, in der Nähe Jesu zu bleiben. Aber darauf kommt es an, wenn diese Beziehung vorhanden ist, dann wird es Frucht geben. Ganz automatisch und selbstverständlich wird es die Frucht geben, die er erwartet. Und damit sind wir wie wieder beim Glauben. Alle Dinge sind möglich dem, der glaubt, sagt Gottes Wort. Diesen Glauben brauchen wir. Ohne Glaube keine Frucht. Es geht also gar nicht so sehr um irgendwelche sachlichen, theologischen Fragen. Es geht vielmehr um diese innige Beziehung zu Gott. Wir dürfen zu ihm kommen, so wie wir sind, so wie wir es gelesen haben. Er nimmt uns brutto. Er nimmt uns so mit unseren Ecken und Kanten, wie wir gerade dastehen. Diejenigen, die in den Urlaub gekommen sind, um vielleicht ein bisschen Abstand zu gewinnen von dem Alltag in Deutschland, beruflich, familiär, was immer, die dürfen diese Zeit nutzen, um ihre Beziehung zu Gott auf ein neues Fundament zu stellen und zu merken, hey, Frucht ist möglich. Frucht, das ist, wenn wir uns umeinander kümmern. Frucht, das ist, wenn wir den Blick nicht nur auf den eigenen Vorteil haben, sondern auch sehen, was nützt dem Nächsten. Wenn du jetzt überlegen willst, dann überleg doch mal, wen gibt es in deiner Umgebung, der mit der Welt irgendwie nicht so wirklich klarkommt? Könntest du dich um ihn kümmern? Gott liebt die Schwachen darum, weil er ihnen seine Stärke verleihen kann. Mich fasziniert immer wieder dieser Apostel Paulus. Er war der Einzige, der eine echte, hohe, akademische, theologische Bildung hatte unter den Aposteln. Er hatte sein Leben lang Probleme damit. Sie wollten ihn nicht akzeptieren, wegen seiner Vergangenheit. An seinen Händen klebte Blut, Blut von Christen. Und das Misstrauen mancher Gemeinden blieb bis zum Schluss. Und der gleiche Paulus, der so kraftvolle und so große Briefe geschrieben hat, der gleiche Paulus sagt, seine Kraft ist in meiner Schwachheit mächtig. Das beeindruckt mich sehr. Und ich erlebe das in meinem Leben ganz genauso. Dass Gott nicht wirken kann, wenn ich gerade auf Wolke 7 unterwegs bin. Sondern dass er da durch mich wirken kann, wo er mich schwach sieht und mit dem Rücken zur Wand. Gott handelt in unserer Welt. Gott erwartet Frucht und ein letztes, Gott regiert. Und er reagiert. Er regiert nicht nur, indem er, manche glauben, so wie eine Marionette die Fäden zieht. Nein, Gott reagiert auf uns. Er reagiert darauf, wie wir uns ihm gegenüber verhalten. Zuerst fordert er uns auf, dass wir uns ehrlich beurteilen. Es ist keine Sache, die wie so ein unvorhersehbares Unheil über uns hereinbricht. In dem Text, den wir am Schluss gehört haben, da sagt er, urteilt selbst, ihr Leute von Jerusalem und Juda, habe ich für meinen Weinberg nicht alles getan? Konnte ich nicht mit Recht eine reiche Ernte erwarten? Warum brachte er nur kleine, saure Trauben? Ich glaube, wenn Gott in diese Welt guckt, dann blutet ihm das Herz über einigen Dingen. Ihm blutet das Herz darüber, wie der Leib Christi, die Gemeinden so zerrissen sind. Dass es in einem Ort so viele Gemeinden gibt, die nicht miteinander arbeiten wollen. Die nicht miteinander reden wollen. Dass es Christen gibt, die einer auf den anderen herabschauen. Die sagen also, wie der sich benimmt, nein. Urteilt selbst, ihr Leute von Jerusalem, lässt er seinen Propheten Jesaja damals sagen, was hätte ich noch tun können, was ich nicht getan habe? Gott sagt, liebe Schwester, lieber Bruder, was kann ich denn noch tun, damit ihr euch besser versteht, obwohl ihr so verschieden seid? Habe ich nicht meinen Sohn in diese Welt gesandt? Habe ich nicht alles gegeben? Ich habe an nichts gespart. Habe ich euch nicht Gaben verheißen, die Gottes Geist in eurem Leben ausbreiten kann, wenn ihr es denn zulassen würdet? Habe ich nicht Verheißungen gegeben, noch und nöcher, die alle gelten, bis heute? Warum klappt es nicht? Warum erkennt man meine Kinder eben nicht daran, dass sie Liebe untereinander haben? Sondern offenbar erkennt man die Kinder Gottes eher daran, dass sie lange Gesichter haben. Und tatsächlich viele in der Welt, sie glauben, Christsein bedeutet vor allem, du darfst nicht und es ist verboten. Und wenn sie hören 10 Gebote, dann sagen sie von wegen 10, da gibt es Hunderte. Alles, was Spaß macht, ist verboten. So, grob. Warum? Gottes Wort sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Wenn wir diesen Fahrplan neu aufnehmen, dann ist das wie eine köstliche Rebe an so einem Weinstock. Gott erwartet Frucht. Lieber Gottesdienstbesucher, wenn du auf dein Leben schaust, und so ist diese Urlaubszeit eine gute Chance, für so ein bisschen ein Flashback zurückzugucken. Wie ist das Jahr gelaufen? Was hat sich in meinem geistlichen Leben getan? Wie komme ich weiter in meiner Beziehung zu Gott und zum Nächsten? Auf der horizontalen Ebene, wie geht es? Gibt es da eine Entwicklung? Gibt es da Frucht? Oder müssten wir sachlich feststellen, eigentlich rührt sich in meinem Leben irgendwie überhaupt nichts. Gott erwartet Frucht. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich würde Gottes Wort Unrecht tun, wenn ich den letzten Teil aus dem Buch Jesaja, was Benny vorgelesen hat, einfach weglassen würde. Jesaja sagt, wisst ihr, was ich jetzt mit diesem Weinberg mache? Ich reiße die Schutzmauer ein, Tiere sollen ihn kahl fressen und ihn zertrampeln. Ich verbiete sogar den Wolken, ihm Regen zu bringen. Soll der Weinberg doch vertrocknen? Was für ein trauriges Ende für ein Liebeslied. Es war ein Liebeslied am Anfang. Es war eine Beziehung. Und Gott illustriert, so wie ein Mensch seinen Weinberg liebt, so liebt Gott sein Volk. So liebt er jeden von uns. Und er sagt, hey, ich habe alles dafür getan, dass du ein Leben im Überfluss hast. Dass es dir gut geht. Dass du, egal wie die äußeren Lebensumstände sind, ob du einen guten Job hast, gut verdienst oder ob du gerade arbeitslos bist, ob es im Studium läuft oder ob du durchgefallen bist bei der Prüfung, du kannst in deinem Herzen Frieden haben. Egal, was drumherum passiert, das ist Leben im Überfluss. Und wenn man diese letzten Worte hört, dann könnte man wohl sagen, das ist es wohl gewesen mit dem Weinberg. Er hat die Nase voll. Der ist fertig. Und Gott sagt, das ist eure Geschichte, ihr Israeliten, ihr seid der Weinberg und euer Besitzer, der Herr, ist der allmächtige Gott. Ihr aus Israel und Juda, ihr seid die Pflanzung, auf deren Erträge er sich freute. Er wollte von euch gute Taten sehen, doch er sah nur Bluttaten. Ihr habt nicht recht gesprochen, sondern ihr habt es gebrochen. Und so stehen das Volk Israel und wir als seine Erben sozusagen unter dieser Anklage. Bringt Früchte, sagt Gott. Bringt Früchte der Vergebung. Kümmert euch um die Schwachen und fragt, was Gott in seinem Leben mit euch wirklich vorhat. Jesus sagt, ich will euch Leben im Überfluss geben. Für mich ist diese Traube, darum habe ich dieses Bild gewählt, ein Zeichen von Überfluss. Ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht nicht so ein Ferrari dahin machen soll. Aber zum Text passen halt die Trauben besser, nicht wahr? Überfluss. Schaut mal diese Traube an. Da möchte man doch eine pflücken und probieren und merkt, wie süß sie schmeckt. Die Sonne Spaniens spüren, wenn sie auf dem Gaumen zerläuft. Gott sagt, ich möchte, dass du solche Früchte bringst. Aber ich erwarte es nicht nur von dir, sondern ich bin auch bereit, dir alles zu geben, was du dazu brauchst, damit es solche Früchte gibt. Ich will dich segnen, sagt der Herr. Gott liebt uns und er möchte, dass wir mit ihm unser Leben gestalten. Und in dieser Liebe lässt er uns Freiheit, unser Leben zu gehen, wie wir wollen, uns zu ihm zu wenden oder uns von ihm abzuwenden. Gott erwartet Frucht. Ich habe begonnen mit diesem Diskuswerfer, von dem wir Edelmetall erwartet haben. Und er hat seinen Diskus dreimal geworfen und es war dreimal flach und nicht weit genug. Und der Kommentator, er wusste gar nicht, wie er es sagen soll. Die Enttäuschung klang in seiner Stimme mit. Seine Erwartungen waren so hoch. An den jüngeren Bruder hatte man nicht hohe Erwartungen. Was für eine Freude, als er in seinem dritten Wurf nochmal so richtig einen rausgehaut hat. Ich glaube, es waren 68 Meter. Damit hat er Gold geholt. Stell dir vor, liebes Gotteskind, liebe Schwester, lieber Bruder, wenn du auf einmal erlebst, dass dein Leben solche Früchte bringt, wenn du auf einmal erlebst, dass sich Beziehungen in deinem Leben ändern, wenn du auf einmal erlebst, du lässt Gottes Geist Raum, du vertraust auf sein Wirken, du bittest andere, dich im Gebet zu unterstützen und auf einmal merkst du, es tut sich was. Ob in Beziehung, persönlicher Art, ob in Beziehung gemeindlicher Art, ob in deiner Nachbarschaft, wo du lebst, ob einfach in deiner Beziehung zu Gott. Wenn du merkst, da fehlen ein paar Früchte und du sehnst dich nach solchen Trauben geistlicher Art, dann darfst du die Hände so ausstrecken und sagen, Herr, das will ich. Und wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, du wirst in deinem Umfeld Menschen finden, die dir weiterhelfen können. Wenn jemand in unserer Mitte ist, der diese konkreten Fragen im Gebet beantwortet haben möchte, der darf nachher zu mir kommen, zu einem der Brüder kommen, die hier sind, und wir wollen uns gerne diese Zeit zum Gebet nehmen. Gott erwartet Frucht, weil er sie erwarten kann. Er hat alles dafür getan, dass es Frucht gibt. Wollen wir Frucht bringen? Sagt ihr Amen dazu? Oh, das war schwach. Wir müssen das Bild einblenden mit der Ranke ohne Frucht, glaube ich. Nein, ich weiß, das ist eine herausfordernde Predigt gewesen und sie hat Tiefgang. Ich möchte euch bitten, diese Texte zu Hause noch einmal nachzulesen, sie zu bewegen, darüber nachzudenken. Spricht Gott zu mir? Meint er mich? Dazu möge Gott Gnade geben. Lass uns stehen zu einem Moment der Stille, dann wollen wir abschließen mit einem Segenslied.